Einen schönen guten heißen Nachmittag hier in Salzburg. Wir erleben den gemeinsam. Es ist schön, wenn man sich nicht allzu nah rückt heute. Aber wir werden uns inhaltlich etwas näher auf die Pelle rücken, auf jeden Fall. Äußerlich vielleicht noch ein bisschen weniger. Also herzlich willkommen bei unserem Terrassentalk zu unserer Produktion Die Wut, die bleibt. Basierend auf dem Roman von Mareike Fallwickel und in einer Bühnenadaption bei uns im Salzburger Landestheater zu sehen. Am 18. August ist die Premiere in der Inszenierung von Jorinde Dröse. Ich werde jetzt beide kurz ein bisschen vorstellen, aber eben in einer sozusagen Kurzversion. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden heute hier seid, dass wir gemeinsam dieses Gespräch führen können. Ich fange erst kurz mit Jorinde an. Jorinde Dröse inszenierte regelmäßig und viel am, und jetzt kommen einige Theater, am Hamburger Thalia Theater, am Münchner Volkstheater, dem Münchner Kammerspielen, dem Schauspielhaus Bochum, dem Deutschen Theater in Berlin und dem Schauspiel Frankfurt. Von 2010 bis 2013 war Jorinde Dröse unter der Intendanz von Armin Petras Hausregisseur in der Max-Gorki-Theater. In den Jahren 2017 bis 2021 als Waldpädagogin und im Homeschooling für ihre Kinder tätig. Und 2022 hat sie ihre Arbeit als Regisseurin sozusagen wieder aufgenommen und erste Arbeiten waren und sind am Deutschen Theater erneut in Berlin, am Rambazamba-Theater ebenfalls in Berlin, am Berliner Ensemble und nun eben auch in Koproduktion mit dem Schauspiel Hannover, was mich sehr freut, hier in Salzburg zu sehen und natürlich dann in Hannover, selbstverständlich. Mareike Fallwickel wiederum studierte von 2001 bis 2005 allgemeine und historisch vergleichende Sprachwissenschaft in Salzburg. Den Leserinnen der Salzburger Nachrichten und insbesondere des Salzburger Fenster ist sie natürlich allerbestens bekannt als Kolumnistin unter dem Namen Zucker Goscherl. Über den Namen könnte man auch, denke ich, könnte man noch eingehen, aber es wäre vielleicht ein ganz anderer Terrassentalk. Seit 2009 betreibt sie einen Literaturblog, wie sich das nennt. Sie veröffentlicht auf den sozialen Medien unter anderem sehr viele, sehr wertvolle Literaturtipps und ist eine Literaturvermittlerin, wie sie sich selbst, finde ich, sehr treffend beschreibt. 2012 erschien ihr erster Roman Auf Touren. Dem folgte Dunkelgrün fast schwarz. Der wurde 2018 für den österreichischen Buchpreis auf die Longlist nominiert. Ihr dritter Roman Das Licht ist hier viel heller wird gerne als erster oder einer der ersten MeToo-Romane gedeutet und auch etikettiert. Und ihr vorerst letzter Roman, nämlich Die Wut, die bleibt, hat unglaublich viel Aufsehen erregt und wurde unter anderem zum Beispiel in der Zeit als einer der wichtigsten Romane des Jahres 2022 gelistet. Und er bildet eben die Basis für unsere Adaptierung für die Bühne oder Dramatisierung für die Bühne. Mareike, ich fange jetzt gerade mal mit dir an und zwar eigentlich mit den basalen Dingen, würde ich sagen. Der Roman eben wird dramatisiert bei uns, wie ich schon sagte, am 18. August seine Uraufführung in deiner Heimatstadt sozusagen erleben. Es ist, soweit ich weiß, die erste Dramatisierung eines Romanes von dir. Wie geht es dir damit, dass so etwas auf die Bühne kommt? Und inwiefern bist du in die Fassung und überhaupt so in diese Probenphase mit einbezogen?
Ich bin dank Jorinde sehr eng einbezogen. Also wir schicken uns regelmäßig Videos, Sprachnachrichten und Updates. Wir hatten auch ein längeres Zoom-Meeting, da habe ich alle SchauspielerInnen gesehen. Und es war auch sehr spannend, sie zu sehen. Also wenn jemand aufsteht und sagt, ja, ich bin, der Max heißt er, glaube ich, ich spiele den Johannes. Und ich dann zum ersten Mal so ein Gesicht und so einen Menschen, einen Schauspieler für diese Figur vor Augen habe, die ich mir ausgedacht habe. Das war irgendwie unglaublich faszinierend und auch so ein sehr schönes Gespräch und sehr, sehr guter Austausch. Und prinzipiell finde ich es wahnsinnig schön zu sehen, dass dieses Buch, dass dieser Roman eine Kernbotschaft hat, die jetzt eine neue Form annimmt, die sich sozusagen ein bisschen von mir weiterentwickelt, vom Buch Und hoffentlich, oder ich gehe davon aus, ein neues und größeres und anderes Publikum erreichen kann.
Gibt es von deiner Seite, was jetzt Vorgaben oder gab es Vorgaben, wie diese Umsetzung auszusehen hat, gibt, ich kenne die Antwort, aber ich frage sie trotzdem, gibt es inhaltliche Dinge, die du da unbedingt darin sehen willst oder wolltest oder basiert das alles sozusagen auf dem Vertrauen zum künstlerischen Team?
Es war absolutes Vertrauen, vor allem in Jorinde und ihr Talent, dieses Buch einzudampfen auf eine Theaterfassung, auch einfach im Sinne von, es sind ja viel, viel weniger Seiten, logischerweise. Und trotzdem ist die ganze Wucht enthalten geblieben und die ganze Kraft und alle Emotionen, die mich auch tatsächlich, als ich diese Theaterfassung zum ersten Mal gelesen habe, so richtig eiskalt erwischt haben. Und ich musste dann über mich selber so lachen, weil ich mir dachte, Mareike, du kennst doch die ganze Geschichte. Aber ich habe es an einem Rutsch gelesen und ich war so vollkommen geflasht und saß irgendwie so Tränen überströmt da nach dem Wahnsinn. Es hat so eine Heftigkeit, es ist so intensiv. Und das ist hervorragend gelungen. Und sie hat mir immer Raum gegeben und gesagt, willst du, möchtest du, hast du irgendwelche Einwände? Aber ich hatte gar keine.
Bis jetzt. Ja, also wenn es dich so überrascht als Autorin, dann ist es ja für das Publikum das Potenzial umso größer noch. Ist ja wunderbar. Jorinde, ich würde dich als erstes gerne fragen, wie bist du auf diesen Roman gestoßen? Also wie kam es dazu, dass du den Roman gelesen hast? Und was sind deine Gründe, warum du ihn auf die Bühne bringen willst?
Also ich habe den, glaube ich, sofort nach Erscheinen gelesen. Das war, glaube ich, im März 2022 ungefähr. Genau, und war total erstaunt, weil ich tatsächlich noch nie ein Buch in den Händen hatte, was das Thema Frau sein, Mutter sein, dann tatsächlich, was heißt Frau sein für zwei Generationen, wirklich so toll beschreibt und eben aber auch noch in so einer packenden Geschichte. Also ich habe das Buch aufgeschlagen, gelesen und dann konnte ich es nicht mehr weglegen. Und ich habe es zugeschlagen und habe gedacht, das will ich machen. Also wenn ich die Chance habe, das auf dem Theater erzählen zu dürfen, dann darin setze ich jetzt alles. So, und dann bin ich tatsächlich mit diesem Buch ein wenig hausieren gegangen. Also jeden Intendanten, Intendantin, die ich getroffen habe, habe ich gesagt, kennt ihr das Buch? Das will ich machen auf der Bühne. Das müssen wir machen. Und ich hatte das Glück, eben auf Sonja Anders und Nora Kuhn und auf Bettina Hering zu stoßen, die dann eben gesagt haben, ja, dann lesen wir das mal über den Sommer und dann reden wir nach dem Sommer nochmal darüber, ob das tatsächlich eine Möglichkeit wäre und ob sich das dramatisieren lässt. Das ist ja auch immer die Frage. Wie geht das aus einem Roman? Eine Romanadaption heißt ja immer eindampfen, verdichten, eben auf die Bühne zu bringen mit Charakteren. Wie kann das gehen? Und dann haben wir uns nach dem Sommer alle wieder getroffen und haben gesagt, ja, das kann gehen. Und ich fand es eben spannend. Also ich finde, das Buch ist absolut reich. Und jeder, der das Buch gelesen hat, der wird natürlich in einer gewissen Weise, so wie du es eben gerade schon gesagt hast, also eine Dramatisierung auf die Bühne beziehungsweise ein Theaterabend ist was komplett, ist ein anderes Format. Es wird anders sein einfach. Und ich empfinde das aber so ein bisschen wie das Grundthema des Buches, was diese Schwesternschaft angeht. Es ist kein in Konkurrenz treten zu dem Buch, sondern es ist eine Adaption. Es ist ein bisschen auch Weitererzählen. Ja, Weitererzählen ist schon zu hoch gegriffen, aber ein wenig anders, würde ich sagen. Und das macht es halt spannend.
Ich glaube, wir haben das alle gelesen, das Buch, und wir sind sehr in dem Stoff drin, aber wahrscheinlich müssen wir trotzdem noch einmal kurz sagen, was so diese Kernthemen sind. Aber das will ich dir natürlich nochmal die Frage stellen. Das Buch hat ja insgesamt einfach ein wirklich sehr, sehr großes Echo gefunden. Auch dadurch muss man sagen, dass du, soweit ich das nachvollziehen kann, du warst viel unterwegs, du hast viele Lesereisen gemacht, du warst unglaublich oft eingeladen auch, was ja immer auch ein gutes Zeichen ist. Viele Leute wollten mit dir über die Inhalte diskutieren. Die Themen, die du eben thematisierst, und darum geht es ja auch, also eben die Care-Arbeit, die natürlich zu einem überragenden Teil nach wie vor von Frauen verrichtet wird, die unsichtbare Arbeit, die immer noch nicht sichtbar wird und deswegen zwar in einem extremen Maß stattfindet, aber irgendwie kein wirkliches Gesicht hat, sage ich jetzt mal, und auch nicht bezahlt ist natürlich, die chronische Überlastung von Müttern, meistens in ihrer Kompetenz als sowohl in ihrem Beruf und als Mutter, also so eine chronische Überlastung, die einfach automatisch, scheinbar automatisiert nach wie vor stattfindet und natürlich irgendwann ein Rollenbild, das immer noch reformbedürftig ist. Die sind ja ungeheuer wichtig und zwar nicht nur für Frauen jetzt auf eine Generation bezogen, sondern auf alle Frauen. Sind das, wenn du jetzt so unterwegs warst auf deinen Lesereisen, sind das die Themen, kommen da auch Männer zu diesen Lesungen und wie werden diese Themen an dich dann, wie werden die verhandelt? Wie verhandelst du sie im Buch zum einen und wie entwickelt sich das im Gespräch?
Also die Lesungen, die ich gehalten habe, waren tatsächlich eine Art Mix aus, ich lese euch durchaus aus diesem Buch vor, aber eigentlich nutze ich diese Zeit und eure Aufmerksamkeit, um euch so richtig abzufüllen mit Infos und Fakten und Wissen, das zwar durchaus zugänglich ist, das man aber sehr aktiv suchen muss. Also wenn ich dann angefangen habe, oft erst mal diese erste Seite zu lesen, dann ist das so ein heftiger Moment, aber wenn ich dann das so ein bisschen unterfüttert habe, mit beispielsweise einer Frau, die drei Kinder bekommt, verliert 70% ihres potenziellen Vermögens auf Lebenszeit. 98% der Mütter nehmen nach wie vor die lange Elternzeit. Nur 12% aller Frauen, die Teilzeit oder gar nicht arbeiten, tun das freiwillig. Solche Dinge, da hat man immer schon gemerkt, dass so ein Aha durchs Publikum geht, weil das sind natürlich Dinge, die wir irgendwie wissen und wir spüren sie und wir erleben sie, aber wir können sie gar nicht so klar benennen und es wird halt auch nicht darüber geredet. Das ist kein Thema, das irgendwie so offen im breiten öffentlichen Diskurs stattfindet oder das so ständig.
Ein beliebtes Thema.
Genau, das noch dazu. Sprich, da habe ich einfach jede Bühne, jede Kamera, jedes Mikro genutzt. Und was auch immer sehr spürbar war, da war ich ehrlich gesagt bei den ersten 2, 3 Veranstaltungen sehr überrascht. Ich habe damit nicht gerechnet, war so eine unglaublich heftige Welle an Emotionen, die so zu mir zurückgeschwappt ist. Also alle Menschen, die auf Bühnen stehen, kennen das und wissen das, dass man nicht nur hinausgibt, sondern auch was zurückkommt vom Publikum. Aber in dem Fall und mit diesem Buch war das viel krasser als jemals zuvor. Und oft sind natürlich dann, weil du gefragt hast, keine Ahnung, 150 Leute da und davon sind irgendwie 2 oder 3 Männer. Also es sind wahnsinnig viele Frauen immer da gewesen. Und da war dann oft in diesen Räumen so ein kollektiver Schmerz zu spüren, wo man genau gewusst hat, alle Frauen, die mir jetzt zuhören und zum Beispiel, ich ende dann immer mit dieser Stelle, wo die 4 Mädchen sich so umarmen und so um Femmes gruppieren und diesen, also wir wissen, jede Frau weiß, was einer von uns geschieht, geschieht uns allen. Und da waren schon auch oft viele Tränen und viel Bewusstsein, so geht es uns, weil wir Frauen sind.
Du hast vorher die erste Seite angesprochen. Da musst du uns sagen, was steht auf der ersten Seite? Also was heißt das?
Also wenn ich kurz ausholen darf, muss ich das ein bisschen einbetten, wie es überhaupt zu diesem Buch gekommen ist. Ich wollte nämlich was Nettes schreiben. Das wollte ich nicht nur, das habe ich auch getan. Es gibt ein tatsächlich fertiges Manuskript, das jetzt für immer in irgendwelchen Schubladen bleiben wird. Und dann waren wir im Lockdown 2021 im Februar. Ich habe keine Ahnung, wie viel der Lockdown es war, aber es war so ein düsterer Lockdown, weil heute wissen wir, okay, ab dann gab es Impftermine, ab dann gab es Lockerungen, aber zu dem Zeitpunkt war völlig unklar, hört das jemals auf, wie geht das weiter? Und dann habe ich zum gewissen Zeitpunkt fast jeden Tag Nachrichten bekommen von Freundinnen und von Frauen, die Mütter sind, die geschrieben haben, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich springe jetzt einfach vom Balkon. Und dieser im Idealfall hypothetische Satz, mit dem wir Verzweiflung ausdrücken, der hat mich dann plötzlich total elektrisiert und ich habe mir gedacht, Moment, was ist, wenn einer das wirklich tut, wenn ich an diesem krassestmöglichen Punkt, wo man denkt, da ist alles zu Ende, wenn ich da erst anfange, was für eine Geschichte kann entstehen, wo kann das hinführen? Und dann habe ich so im größten Homeschooling Halligalli am Küchentisch den Laptop herangezogen und habe diese erste Seite geschrieben, so wie sie jetzt im Buch steht und habe mir gedacht, ach verdammt, das ist viel besser als das ganze nette Buch, das du gerade geschrieben hast. Und so ist die Wut, die bleibt entstanden. Es war komplett inspiriert von den äußeren Umständen. Das macht es, glaube ich, letztlich auch so authentisch. Und tatsächlich ist diese erste Seite wirklich nur eine Seite. Und Helene, Mutter von drei Kindern, steht am Abendbrottisch auf, geht zum Balkon, macht zwei Schritte und dann diesen einen, der in die Tiefe führt.
Ja, da sind wir mittendrin im Stoff. Das klingt dramatisch, das ist auch dramatisch natürlich, was da passiert. Das ist auch, ging mir auch so, wie ich das Buch gelesen habe, es ist ein Schock, wenn man das liest. Und das spitzt natürlich alle Inhalte sofort unglaublich zu. Man kann dem dann sofort nicht mehr entrinnen, also dieser sozusagen, was dazu geführt hat. Also das will man natürlich auch wissen und verstehen, und das wird sehr raffiniert erzählt. Jetzt kommen wir zur Dramatisierung. Also es gibt diesen Schock, sage ich jetzt mal am Anfang, egal wie man das macht. Prinzipiell ist es ja gerade so, würde ich sagen, dass Dramatisierungen haben zurzeit einen relativ schlechten Ruf. Ja, also es wird reflexhaft, finde ich, immer von der Presse irgendwie gefragt, ja, gibt es denn keine guten Stücke und warum muss es denn immer ein Roman sein oder so? Nichts dessen ungeachtet, dass es immer schon Dramatisierungen gab. Das ist also keine neue Mode, wie es oft benannt wird. Das ist eine, wenn schon eine Mode, eine sehr alte Mode und auch eine sehr bewährte. Trotzdem die Frage an dich, eine Dramatisierung eines Romans, die du ja zusammen mit der Dramaturgin auch vorgenommen hast. Wie siehst du das? Was hast du gemacht bei dieser Dramatisierung? Was musstest du weglassen? Wie bist du da vorgegangen?
Ja, also ich sehe das so, genauso wie du. Das gab es ja eigentlich schon immer, ne, dass Romane dramatisiert werden. Und ich habe da eigentlich immer einen sehr subjektiven Zugriff eigentlich auf alle Stoffe, die ich versucht habe, auf dem Theater zu, nicht versucht habe, die ich inszeniert habe. Mich muss als allererstes die Geschichte interessieren. Ich bin ganz klar eine Regisseurin, mich interessieren Menschen, mich interessiert die Geschichte, mich interessieren Charaktere, mich interessieren menschliche Abgründe, Reibungen, Konflikte, Liebe, große Gefühle. Und in diesem Stoff ist einfach alles vorhanden. Und deswegen war mir eben auch sofort klar, dass ich den machen möchte. Und also in einer gewissen Weise hat eine Dramatisierung natürlich wirklich, ist ein brutaler Vorgang, finde ich, weil er natürlich erstmal darauf zuläuft, dass man radikal kürzt oder auch guckt. Also das ist das, was wir über den Sommer geguckt haben. Wie viel direkte Rede ist eigentlich schon drin? Also wie viel Dialogisches hat Mareike eigentlich geschrieben? Und da muss ich sagen, da ist Mareike eine tolle Autorin, weil sie hat wahnsinnig viele Dialoge schon reingeschrieben und hat es mir damit in der Dramatisierung sehr leicht gemacht. Genau, das war eigentlich so die Hauptarbeit, erstmal zu gucken. Und dann ist natürlich immer der nächste wichtige Punkt zu gucken, was sind die Figuren, auf die wir uns konzentrieren, also die wir sozusagen reinnehmen, wer kann auch einfach raus. Also es gibt natürlich auch einen Erzählstrang, zum Beispiel mit dem Moritz, der kommt bei uns gar nicht vor. Das ist da immer das Geschenk, wo ich dann sage, lest den Roman, weil er ist ein Geschenk. Ihr werdet noch viel, viel mehr erfahren dürfen. Und genau, also es ist in einer gewissen Weise natürlich immer eine Konzentration und eine Verdichtung, was du vorhin gesagt hast. Ich finde das Tolle, was natürlich der Unterschied ist vom Papier weg in die Dreidimensionalität, ist dass der Spiegel mit dem echten Menschen. Also ich denke immer, wir Menschen sind ja, lernen ja voneinander übers Zusehen, übers Empathischsein, übers Abbild, übers Vorgespielt bekommen. Und das ist eben das, was der große Vorteil vom Theater und auch dieses gemeinsame Erlebnis von, wir sitzen, das finde ich, haben wir auch ein bisschen im Corona-Lockdown gemerkt, oder ich auf alle Fälle, die zu dem Zeitpunkt ja einen anderen Beruf ausgeführt hat, dass ich gemerkt habe, ich habe ein totales Bedürfnis, mich wieder mit Menschen in einen Raum zu begeben, und ich feiere diese Form Theater, weil ich einfach so berührbar bin, dadurch, dass ich mit vielen Menschen in einem Raum sitze, dass es nicht eine Leinwand ist, sondern da stehen reale Menschen, die haben sich die Mühe gemacht, 6 Wochen lang in Dialog mit deinem Stoff zu gehen und haben Erfahrungen gemacht und geben jetzt ihr allerbestes auf der Bühne, um diesen Übersprung zu machen, also tatsächlich auch dieses in Verbindung zu treten. Und da feiere ich einfach die Form Theater.
Und darf ich fand es umgekehrt dafür unglaublich faszinierend, wie dramaturgisches Schreiben funktioniert und was du weggelassen hast und wie du es gemacht hast. Und ich dachte dann so beim Lesen dieser Theaterfassung so, ah, wie unglaublich klug. Und natürlich muss es so funktionieren und natürlich ist es logisch. Und ich sehe schon auch, also einerseits, ich dachte ja vorher auch, wie will man gewisse Dinge, ich muss das im Roman erklären und ich muss denjenigen mitnehmen und sagen, schau, so sieht es hier aus und das sind meine Leute und kommst du mit? Während im Theater hast du natürlich auch einfach den Vorteil, dass du alles behaupten darfst auf dieser Bühne und das Publikum ist prinzipiell bereit, es zu glauben. Und das finde ich unglaublich faszinierend und hat mich auch so vom Aspekt des Schreibens total begeistert, da so in diesen Prozess reinzuschauen.
Ja, und es ist so, dass natürlich, dass all das, was du beschreibst, auch als nonverbale Vorgänge auch erstmal sichtbar sein kann auf der Bühne. Also all das, wofür es vielleicht viele Worte braucht, ist auf dem Theater natürlich viel schneller erfassbar, spürbar, einfach sichtbar.
Im Roman sind es ja zwei Frauengenerationen, die angesprochen werden. Es ist zum einen die Mutter, eben die diesen Suizid verübt, die Helene, also Anfang 40, die Mutter von drei Kindern, von zwei kleinen Söhnen und einer Teenager-Tochter namens Lola. Beide Generationen kommen natürlich auf der Bühne vor. Beide sind auch, dann gibt es natürlich die Freundin von der Helene, die also im selben Alter, in derselben Generation ist, die Sarah. Aber es sind hauptsächlich diese beiden Generationen. Auch wenn natürlich, finde ich, die einer anderen Generation angehört, das alle Generationen anspricht, sozusagen. Ja. Aber dieser Strang von der jungen Frau, also von der Lola und dann ihren Freundinnen, die wir da mitbekommen, ist sehr wichtig im Buch selbstverständlich und aber auch in der Umsetzung. Wird es dadurch, frage ich jetzt mal, auch zum Jugendstück?
Das ist immer so eine Differenzierung, die ich tatsächlich als sowohl als Mutter als auch Künstlerin tatsächlich eigentlich schwierig finde, weil ich also jetzt habe ich zum Beispiel gerade in Berlin ein tatsächlich ausgewiesenes Kindertheaterstück gemacht für Menschen von 5 bis 10 und da war jetzt tatsächlich meine 74-jährige Mutter drin, die freudestrahlend begeistert da rausgegangen ist und sich gefreut hat und es hat, glaube ich, würde ich sagen, ihre Kinderseele einfach angesprochen und ich denke immer, diese Differenzierungen sind wirklich sehr schwierig. Und auch diese Abgrenzung zu sagen, ist es jetzt ein Jugendstück, weil 15-jährige Frauen mitspielen. Ich finde, es geht so ganz klar darum, wie will ich als Frau leben und welche Möglichkeiten habe. Und diese Generation von Frauen, die du beschreibst, sind in einer gewissen Weise schneller, als ich mich empfunden habe, als ich 15 war. Also sie sind dadurch, dass sie in einer Welt aufwachsen, die digital ist, in der mehr Wissen verfügbar, einfacher verfügbar ist, aber auch mehr Empowerment möglich ist über Instagram und über YouTube und sind sie schneller als meine Generation war und dadurch auch können sie radikaler werden. Also das Interessante war, wir hatten jetzt in der Produktion auch junge Frauen dabei, die eben assistiert haben, die einen ganz anderen Blick eben auf Frau sein nochmal haben, die in einer ganz, ganz großen Klarheit sagen, wir wollen keine Mütter werden, weil wir sehen, wie sehr ihr euch zerrieben habt, wie sehr die Unvereinbarkeit euch als Künstlerinnen dazu bringt, dass ihr eben aussteigt oder dass ihr irgendwie Abstriche machen müsst. Und ich finde, das sind die interessanten Dialoge eigentlich zwischen den Generationen, weil ich finde, das ist mir auch erst im Nachhinein zum Beispiel klar geworden, dein Buch behandelt eigentlich auch zwei Künstlerinnen, Biografien, nämlich die Helene, die aus dem Fenster springt wollte, Filmemacherin werden und die Sarah ist Krimi-Autorin. Also es sind beide eigentlich Künstlerinnen, die eben unterschiedliche Wege genommen haben in der Vereinbarkeit von Frau sein oder Mutter oder Nichtmutter sein. Und ja, wie gesagt, da sind die jungen Frauen auch bei dir im Stoff radikal, dass sie sagen, wir werden niemals Mütter. Das machen wir nicht. Und genau, deswegen, ich habe Schwierigkeiten immer mit dieser Differenzierung, weil ich finde, das ist eher ein Dialog zwischen Generationen und auch von natürlich Frauen, die in ihren Kontexten eben einerseits 40 geworden sind oder eben 15 sind und die treffen im Diskurs aufeinander.
Wie siehst du, Mareike, du hast viel über diese junge Generation geschrieben in dem Buch, aber wie siehst du sie? Verbindest du diese Generation mit Hoffnung, im Sinne Hoffnung auf, dass sich eben auch Umstände und auch Missstände ändern können, schneller ändern als wie bisher?
Also tatsächlich ist Lola von echten jungen Frauen inspiriert. Ich war schon mit Das Licht ist hier viel heller an einigen Schulen eingeladen, hier im Umkreis. Und da sind die mir zum ersten Mal begegnet. Und wir haben, es geht in dem Buch auch viel um sexualisierte Gewalt, du hast schon erwähnt, diese MeToo-Geschichte. Und wir haben da auf so einem für mich überraschenden hohen Niveau diskutiert und geredet. Und die waren so interessiert und informiert. Und das hat mich einerseits am Anfang wahnsinnig verblüfft. Ich dachte, wie kann das sein? Die sind 20 Jahre jünger und wissen dasselbe, was ich weiß. Und es war so viel Arbeit, mir das anzueignen. Und ich habe mich erst so spät gegen diese patriarchale Schulbildung gestemmt und irgendwann erst begriffen, dass es da so viel gibt, was ich nicht weiß, was ich mir irgendwie anlesen und recherchieren muss. Und die sind da schon drin gesessen und haben gesagt, wenn die Gesellschaft so bleibt, wie sie ist, werden wir keine Kinder kriegen, Punkt. Und tatsächlich bin ich wegen dieser jungen Frauen so inspiriert daraus und dachte, ich will so eine Figur schreiben, ich will so eine junge Frau haben, die einen furchtbar nervt, weil sie alles besser weiß. Und das Schlimme ist, dass sie es ja wirklich besser weiß und dass sie keine Scheu hat, das zu sagen und dass sie alles tut, von dem wir nicht wollen, dass junge Frauen es tun und dass sie eben nicht klein und nachgiebig und sanft und zurückhaltend ist, sondern wirklich in jeder Hinsicht sich den Raum einfach nimmt, sowohl körperlich als auch im Agieren. Und so ist Lola entstanden. Und ich kriege nach wie vor Nachrichten von Eltern, von Müttern, die mir schreiben, boah, meine Tochter ist genauso. Ich muss jedes Wochenende für eine Flinter-Demo und wenn ich irgendwas nicht weiß, dann heißt es, Mama, educate yourself. Und das hat offenbar wirklich was sehr Reales getroffen. Und ich finde es auch unglaublich schön, dass viele junge Menschen das Buch lesen, dass ich auch mit diesem Buch jetzt an sehr vielen Schulen war und oft auch tatsächlich auf Initiative der jungen Menschen hin und auch junger Männer. Also zum Beispiel am Musischen Gymnasium hier in der Stadt gab es einen 16-Jährigen, der war bei meiner Lesung, der hat sich das Buch signieren lassen, hat gesagt, schreib rein, das ist für meinen Vater, weil den zwinge ich, dass er es liest. Und dann ist er so beharrlich mit diesem Buch unterm Arm durch seine Schule marschiert und hat gesagt, ihr müsst die Frau Fallwickel einladen, bis die das gemacht haben. Und dann war ich dort für zwei Workshops und wir haben ganz viel, sie haben auch selber Geschichten geschrieben, die wahnsinnig spannend waren über Geschlechterrollen, wie man das aufbrechen kann und umkehren kann. Und da merke ich einfach, da kommt ganz viel von dieser jungen Generation und sie durch diesen Wissensstand und diese Vernetzung und das Internet laufen sie einfach wesentlich weiter vorne los. Also wirklich 25 Jahre früher mit demselben Wissen. Und es wird sich natürlich herausstellen, was sie daraus machen aus diesem Startvorteil, aber sie haben ihn zumindest.
Ich wollte auch noch gerne Sachen ergänzen in Bezug auf meine Mutter zum Beispiel oder die Generation, weswegen ich auch glaube, dass eben es auch durchaus die Generation, sag ich mal, die noch mal ein Stück älter ist, interessieren kann oder interessieren wird als deine Generation, weil das sagt die Sarah. Die Sarah sagt, ihr habt die Rebellion nicht erfunden, sagt sie zu Lola einmal. Und das stimmt ja. Also ich bin ein Kind der 80er Jahre und war mit meiner Mutter am 8. März, haben wir Nelken verteilt. Also es gibt ja sozusagen auch vor uns natürlich Generationen von Frauen, die sich für Frauenrechte eingesetzt haben. Und es gibt halt bloß auch immer wieder Backlashes, die eben sehr stark sind. Und ja.
Es gibt einen enormen Backlash insgesamt. Also ich meine, das ist international von Afghanistan über den Irak, aber wir müssen und in unglaublich vielen Ländern, in unglaublich vielen Zusammenhängen gibt es diese Missstände, aber natürlich auch hier vor der Haustür, das ist vollkommen klar. Das merken wir alle, dass das so ist und deswegen ist es meiner Meinung nach auch umso wichtiger, dass man da salopp gesagt nicht nur dran bleibt, sondern dass man das wirklich weitertreibt. Aber natürlich gibt es sehr viele Vorfahren und sehr viele Bewegungen, die das ja initiiert haben. Also ich war jetzt gerade oder bin immer noch sehr stark auch mit Simone de Beauvoir beschäftigt aufgrund unseres Programms für den Sommer. Und das sage ich jetzt, schiebe ich nur so kurz dazwischen, aber das andere Geschlecht intensiv zu bearbeiten und zu lesen, das vor doch erstaunlichen 70 Jahren geschrieben wird. Also da stockt mir manchmal der Atem. Und ich habe das vor vielen Jahren schon mal gelesen, aber jetzt wiederzulesen, ist ein richtiges Abenteuer, muss ich sagen. Und solange das noch ein Abenteuer bleibt, merke ich, da ist aber noch nicht, dass ich das noch nicht geahnt hätte, aber da ist unglaublich viel zu tun. Du hast gerade gesagt, Mareike, also sehr schön beschrieben, wie du inspiriert wirst sozusagen von Begegnungen auch. Aber ich gehe mal davon aus, oder ist die Frage, du hast vermutlich auch einen inneren Antrieb, der dich dazu bringt, diese Um- und Zustände auch zu benennen. Und ist das auch in der Hoffnung, eben von vornherein sie zu ändern? Also verstehst du Schreiben auch als Mission?
Nicht zwingend. Ich finde, ein Buch muss nicht die Welt verändern. Es ist auch vollkommen legitim, alles Mögliche zu lesen, was einfach nur Spaß macht. Aber ich merke, dass meine Bücher sich in diese Richtung entwickelt haben. Und wie gesagt, dieses nette Buch, von dem ich mir eingebildet habe, dass ich es irgendwie zwischendrin schreiben muss, es ist schon in Ordnung, dass es in der Schublade bleibt. Aber ich finde es besonders zu sehen, was Literatur kann. Natürlich ist vieles, was in diesem Roman steht, einfach ein literarisches Gedankenspiel, ein Ausprobieren, ein Umkehren, besonders was diesen Handlungsdrang von Lola betrifft. Und dann zu sehen, was für eine Wirkmacht das hat und wie viele Leute es wirklich berührt und was es auslöst. Vor allem, dass sie drüber reden, ist so das Erste, dass sich Räume eröffnen, in denen Frauen und Mütter anfangen, ehrlich miteinander zu sein und zu sagen, ja und so. Ich merke das oft auch schon wirklich dann vor Ort in der Signierschlange, dann höre ich, was sie sagen. Und ich höre, dass sie dann eben über Sorgearbeit und alle diese Dinge sprechen und einfach irgendwie durch das, was ich vorher so ein bisschen in den Raum gegeben habe, ehrlich sind und sich auch nicht mehr selber und gegenseitig verurteilen. Und das ist dann oft klein, ja, weiß ich, und es sind nur einzelne Menschen, aber Veränderung kann, wenn, dann sowieso auch im Kleinen beginnen. Und da merke ich schon, dass das Buch was auslöst und dass es niemanden kalt lässt. Das heißt, ich habe diesem Buch nicht unbedingt eine Mission mitgegeben, aber dass es so jetzt passiert oder dass es eben als empowernd bezeichnet wird, als feministisch, da werde ich mich natürlich nicht dagegen wehren. Also es ist eine Zuschreibung von außen, die ich aber natürlich gut finde und die ich unterstütze.
Ja, also es wird zur Mission sozusagen. Wie geht es dir damit, Jorinde, jetzt im Sinne einer Inszenierung? Also hast du da steckt da auch eine Art missionarischer Gedanke dahinter? Oder ist es, ich meine, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass ein künstlerisches Produkt, dass es eben nicht in erster Linie darum geht, jetzt einfache Gedankengänge einfach zu übermitteln, sondern dass man da eben die Komplexität eines Kunstgebildes in welcher Disziplin auch immer beibehält und sich da auch alle Freiheiten nimmt und dass Moral wahrscheinlich nicht unbedingt ein Patentrezept ist, mit dem man sowohl in der Kunst wie auch sonst irgendwie Gutes erreicht. Aber trotzdem, du sagst ja, du wolltest das Buch unbedingt machen, also und du willst ja diese Inhalte auch vermitteln.
Ich finde, also Mareike hat, als sie es geplant und geschrieben hat, hat sie wirklich einen wahnsinnig guten Kniff gemacht, diesen Themen sozusagen auf oder zu integrieren, weil es ist ja so, dadurch, dass die Helena am Anfang aus dem Fenster springt, geht die Sarah in ihre Position und Sarah ist eine erfolgreiche Krimi-Autorin, die eben keine Kinder hat, sondern in so einer On-Off-Beziehung mit einem 10 Jahre jüngeren Mann lebt. Das heißt, die steht eigentlich für eine Frau, die sich selbst verwirklicht hat und stellt dann sozusagen durch diesen Rollentausch einfach fest, was es heißt, diese Sorgearbeit zu übernehmen. Und dadurch, dass der Diskurs zwischen den Frauen, zwischen zwei sich liebenden Frauen geführt wird, ist es, finde ich, ein Diskurs, es hat es eben nichts Diskurshaftes, sondern diese Themen werden mit Liebe und mit Hass und mit, also sie werden in Verbindung miteinander geführt. Und das finde ich eben das Tolle an, also das finde ich einfach wirklich das sensationell Tolle an deinem Stoff. Und ich suche auf dem Theater immer nach Geschichten und an, also sich darin zu spiegeln, aber auch sich berühren zu lassen. Und das ist tatsächlich die Beschreibung, die wir zumindest im Team hatten oder die wir jetzt auch eben auch nach der ersten Arme hatten, wie sehr der Stoff berührt und aufwirbelt. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass er eben Gespräche auslöst. Darin bin ich missionarisch. Aber ich, ich habe eine Autorin, die hat mal gesagt, ich will die Welt, ich habe etwas getan und ich will nicht, dass es sich nicht ändert. Also das ist das Anliegen.
Und das ist wahrscheinlich auch die Quadratur des Kreises insgesamt. Eine Frage noch, Besetzung. Du hast gerade die Kolleginnen und Kollegen angesprochen. Ist es bei so einem Unternehmen, also wo man sagt, das gibt es, ich meine, jedes Stück hat natürlich Inhalte, die man unbedingt erzählen will. Ist das so, führst du da vorher, sind dir die Gespräche vorher wichtig? Also das ist dir wichtig, dass man quasi inhaltlich am selben Strang zieht? Spielt das keine Rolle? Wie gehst du da vor?
Also ich habe mir vorgenommen, nie mehr mit Menschen zu arbeiten, die nicht hundertprozentig das auch mit tun wollen. Also ich finde es ganz schwierig zu arbeiten mit Menschen, die Widerstände haben, erstmal per se gegen den Stoff. Also zum Beispiel bei dem Stück, was ich am Deutschen Theater gemacht habe, das ging um Kindesmissbrauch. Und ich habe gesagt, alle, die da mitarbeiten wollen, müssen ja zu dem Thema haben. Also ich kann jetzt nicht dagegen anarbeiten, dass jemand sagt, ich will mit dem Thema nicht in Berührung kommen. Und so geht es mir genauso mit bei der Wut, die bleibt. Alle, die mitarbeiten, mussten in einer gewissen Weise vorher bekunden, dass sie sich mit den Themen auseinandersetzen wollen. Das muss noch nicht heißen, dass man keinen Diskurs führt oder dass man eben nicht in Konflikt auch miteinander geht, sondern das heißt erstmal nur, ich kenne den Stoff, ich hab total Lust, den auf die Bühne zu bringen. Und genau, das war mir total wichtig. Und mir war es wichtig, dass wir ein Team bilden von Menschen, die in Verbindung gehen miteinander. Weil ich tatsächlich, es gibt ja Menschen, die sehr unterschiedlich miteinander arbeiten. Also viele arbeiten ja auch eher über erstmal im Theater über Drucksysteme oder Abwertung oder Machtmissbrauch, sage ich mal. Und das ist zum Beispiel was mich überhaupt nicht interessiert. Ich arbeite über Augenhöhe, Dialog und Verbindung und brauche eben dementsprechend auch MitarbeiterInnen dafür. Genau, und das war mir bei der Besetzung wichtig. Abgesehen davon, dass es natürlich sensationelle SchauspielerInnen sind.
Die ja glücklicherweise alle sehen werden auf der Bühne, das ist klar. Ja, das ist schön, wie du das formuliert hast. Und ich denke, gerade nach deiner Erfahrung, in dem du auch ein paar Jahre, ich sag mal, nicht in dem Betrieb warst, ist es ja, könnte es sein, dass du mit einem noch frischeren Blick wieder in den Theaterbetrieben ankommst. Und oft sieht man dann ja wesentlich mehr, noch mehr, als wenn man drin steckt. So klingt es auf jeden Fall. Mareike, eine letzte Frage. Ich vermute mal, dass du irgendetwas schreibst im Moment. Ich weiß auch nichts Konkreteres. Ist es bei dir, entwickelt sich, ich sage jetzt mal, das eine aus dem anderen? Oder ist es, wirst du das irgendwie miteinander in Zusammenhang bringen? Oder gibt es da keinen Vorgang, den man so beschreiben könnte?
Also diesmal hängt es tatsächlich zusammen. Es gibt einen einzigen Satz in Die Wut, die bleibt, der enthält den gesamten neuen Roman. Und auf dem denke ich sozusagen, seit ich Die Wut geschrieben habe, herum und habe wahnsinnig viel recherchiert und mich damit beschäftigt. Und ich muss im August abgeben.
Also jetzt. Ja, das klingt interessant. Vielleicht kannst du uns dann doch noch ein bisschen, wann im August genau?
Ja, ich habe schon rausgefunden, meine Lektorin ist im August auf Urlaub, also Ende August.
Ende August, also vor dem 18. wird das nichts, soweit ich das sehen kann. Ja, gibt es von eurer Seite noch etwas, was ihr noch hinzufügen wollt? Ansonsten würde ich in die Runde fragen, ob es Fragen an uns gibt, an euch. Bitte, möchte jemand noch etwas erfragen, wissen, anmerken? Nein, dem ist nicht so. Dann danke ich herzlich fürs Kommen. Ich wünsche einen schönen Nachmittag und vielleicht gibt es ja noch eine Erfrischung. Wer weiß, wir werden sehen. Danke Ihnen.
Dankeschön.